ist ein großes Vergnügen, hier heute Morgen zu sein. Mein Holländisch ist viel besser als mein Deutsch. Und mein Englisch ist auch viel besser als mein Deutsch. Aber es ist mich gefragt, es heute Morgen ins Deutsch zu machen. So, das ist ein Risiko, aber das ist nicht meine Schuld. Also, meine Kindheit und Jugendheit überlebte ich in einer holländischen Windmühle. Diese war um 1630 erbaut worden. Zusammen mit Dutzenden anderer Windmühlen wurde die Mühle verwendet, um das Wasser aus einem See von etwa 6000 Hektar Größe abzupumpen, um seinen Grund in einen fruchtbaren Polder umzuwandeln. Im Erdgeschoss hatten wir einen einfachen Wohnbereich, 4 kleine Räume mit einer Gesamtfläche von etwa 60 Quadratmetern. Unsere Familie mit 3 Erwachsenen und 4 Kindern war dorthin gezogen, weil mein Vater krank war und wir von einem kleinen Betrag der Sozialfürsorge abhängig waren. Die Tatsache, dass die Miete spottbillig war, hat meine Eltern dazu inspiriert, von einem normalen Haus in unsere neue Unterkunft zu ziehen. Ich bin oft zu meiner Windmühle zurückgekehrt. Und jedes Mal, wenn ich dort allein mit Verwandten oder mit ausländischen Besuchern hingehe, mache ich viele Fotos. Diese Bilder sind immer gleich. Und wenn ich meine Schwester in Kanada besuche, sehe ich die gleichen Bilder von unserer Wassermühle an die Wänden ihres Hauses. Vor ein paar Jahren war ich in einer Buchhandlung in der USA und entdeckte einen Kalender mit Bildern niederländischer Windmühlen. Zu meiner Überraschung entdeckte ich meine Mühle auf die Titelseite des Kalenders. Ich habe gleich einige Exemplare davon gekauft. Und vor vielen Jahren, einmal in Holland, Michigan, sah ich zufällig ein 1000-teiliges Puzzle von meiner Windmühle. Ich wusste, dass ich die Windmühle, die Puzzle, nie zusammensetzen würde. Aber ich konnte nicht widerstehen, es zu kaufen. Ihr könnt verstehen, glaube ich, dass ich hinterher ein starkes Interesse an Windmühlen habe. Aber manchmal muss ich mich zwingen, auch die Realität zu schauen und mich nicht meinen nostalgischen Erinnerungen hinzugeben. Manchmal vergesse ich, wie klein die Räume waren und wie kalt es im Winter war. Ich vergesse irgendwie oft, dass wir unser Trinkwasser von einem benachbarten Bauernhof beziehen mussten, dass wir keine Elektrizität hatten und Öllampen verwenden mussten. Und das war eine Außentoilette, dass wir eine Außentoilette hatten. Auf Bildpostkarten sehen die holländischen Windmühlen ziemlich romantisch aus. Aber ich kann euch versichern, dass sie nicht für ein sehr angenehmes Leben sorgten. Wenn mir die Leute in unserer Kirche, in unserer Freikirche sagen, dass sie zum Adventismus der Vergangenheit zurückkehren wollten, sind sie, glaube ich, Opfer eines ähnlichen Form von Nostalgie. Es scheint Teil der menschlichen Natur zu sein, unsere Vergangenheit sehr selektiv zu betrachten und die Dinge, die nicht so angenehm waren, wegzulassen. Wir scheinen oft eine unheimliche Art zu haben, diese unangenehmen Elemente weit in den Tiefen unseres Geistes zurückzudringen. Wenn die Leute uns sagen, dass sie die Kirche der Vergangenheit neu erschaffen wollen, meinen sie tatsächlich, dass sie zu einer nostalgischen Version der Vergangenheit zurückkehren möchten. Eine Version, die sie selbst erschaffen haben, aber die nicht der Realität entspricht. Mit diesen Gedanken gehen wir zum den Propheten Haggai. Er lebte im 5. Jahrhundert bevor Christus und war ein Prophet Gottes. Die Länge seiner Karriere ist unbekannt, aber es war wahrscheinlich sehr kurz. Eines der kürzesten Bücher von Alten Testament trägt seinen Namen. Es sind zwar zwei kurze Kapitel mit nur 38 Versen. Und darin befinden sich einige Nachrichten, die sehr genau datiert sind. Insgesamt umfasst Haggais prophetische Arbeit rund 4 Monate. Haggai wird oft beschrieben als ein großer Optimist. Ihr wisst, ein Optimist ist jemand, der Chancen in alle Schwierigkeiten sieht. Ein Pessimist ist jemand, der immer alle möglichen Probleme sieht. In der Tat, Haggai sah immer Möglichkeiten, trotz der Schwierigkeiten. Der Prophet lebte in Palästina, einige Zeit nach dem Exil. Die Babylonier hatten mehrere Gruppen von Judäern nach Babylon ins Exil geführt. Daniel war natürlich die bekannteste Person, die von Nebukadnezar nach Babylon verbannt wurde. Der Prophet Jeremia hat vorher gesagt, dass das Exil 70 Jahre dauern würde. Gott hatte sein Versprechen eingehalten. Das babylonische Reich brach zusammen und die Persen übernahmen die Macht. Kurz danach traf König Cyrus oder Xerxes eine wichtige Entscheidung. Diejenigen, die der Judäer, die nach Palästina zurückkehren wollten, durften gehen. Sie durften ihre alte Stadt Jerusalem und auch ihren legendären Tempel wieder aufzubauen. Esra, und wir haben gerade unsere Sabbatschule-Lektion darüber, Esra beschreibt diese Ereignisse genau. Rund 500 Judäer kehren in ihre Heimat zurück. Trotz enormer Widerstände wird mit dem Wiederaufbau der Stadt und des Tempels angefangen. Und nun zur Zeit Haggais waren ungefähr 20 Jahre vergangen. Die zurückgekehrten Leute hatten begonnen, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Aber die Begeisterung war verflogen. Vom neuen Tempel war noch nicht viel zu sehen. Die Leute hatten jetzt andere Dinge zu tun. Sie hatten andere Prioritäten. ihre eigenen Interessen standen jetzt an erster Stelle. Was den Tempel angeht, herrschte allgemeine Gleichgültigkeit. In diesem Zusammenhang begegnen wir den Propheten Haggai. Er war vielleicht ein Priester oder ein Levit, das wissen wir gar nicht. Er war wahrscheinlich schon ziemlich alt, jedenfalls war er ein Prophet. Er hatte, sagte er, eine Botschaft von Gott an den Statthalter Zerubabel und an den Hohepriester Josua. Die erste Nachricht, so können wir lesen, kam am ersten Tag des sechsten Monats. Es war Ende August, Anfang September, die Zeit der Ernte. Und es gab viele Probleme. Diesmal handelte es sich keine Belagerung durch ein Feind, aber es gibt einen Zustand moralischer Lähmung. Es war auch eine Zeit der wirtschaftlichen Abschwungs und der Inflation. Ist es da überraschend, dass die Menschen nicht am Bau des Hauses Gottes dachten? Wir lesen, wie Haggai seine Botschaft anfängt. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Könnte Haggai das nicht verstehen? Aber nein, er hat eine klare Botschaft vom mächtigen Herrn. Er sagt, was meinst du? Es ist jetzt zu früh. Warum ist es zu früh? War ist es dann nicht zu früh, eigene schöne Häuser zu bauen? Wir sagen vielleicht, ja, das war doch logisch, dass die Leute zuerst an ihr eigenes Haus dachten. Nach dem Exil wollten sie ja eine neue Zukunft aufbauen. Ein schönes Haus war doch dabei ein logischer Wunsch. Der Prophet kann jedoch seinen starken Protest nicht zurückhalten. Er sagt, was machst du eigentlich? Ja, Gott sieht, dass die Leute für viele Probleme stehen. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 6. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihnen zwischen den Fingern. Viele, glaube ich, können sich damit identifizieren. Wir kennen doch auch viele Menschen mit finanziellen Problemen, die am Ende jenes Monats nichts mehr im Kasse haben. Aber der Prophet sagt im Namen Gottes zu den Judäern in Jerusalem, in ihrem Fall gibt es einen Grund für ihren wirtschaftlichen Gegenwind. Gott hat einen Grund, das zuzulassen. Er sagt, ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Wenn ihr den Ertrag eurer Arbeit in eure Häuser brachtet, blies ich ihn fort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus im Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie ihr sein eigenes Haus baut. Also wenn man nicht die richtigen Prioritäten hat, geht es schief. Und was der Prophet Haggai hier sagt, ist nicht anderes, als was Jesus einmal sagte in der Bergpredigt. Wenn er sagte, suchen Sie zuerst das Reich Gottes, dann wird alles andere in Ordnung sein. Und Haggai ist dabei sehr praktisch. Vers 1, Kapitel 1, Vers 8. Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut mein Tempel. Daran habe ich Freude. Damit ehrt ihr mich. Und wie geht es weiter? Oft hören die Menschen nicht, wenn die Propheten mit ihrer Botschaft kommen. Aber diesmal ist es anders. Vers 12. Zerubabel, Jeschua und alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Und dann fügt Haggai noch etwas hinzu. Die Menschen waren schockiert von seiner klaren Sprache. Doch Haggai sagte, der Herr würde sie nicht verlassen. Vers 13, ich stehe euch bei. Und er sagt, das ist nicht meine persönliche Meinung, ich sage das im Namen des Herrn. Haggais Botschaft ist genau so aktuell heute wie vor 2500 Jahren. Es bleibt auch eine Herausforderung für uns, die Sache Gottes an die erste Stelle unserem Leben zu setzen. Manchmal ist da die Versuchung, zuerst an unsere eigenen Sachen zu denken, uns auf alle möglichen materialistischen Dinge einzulassen und die Sache Gottes auf den zweiten Platz zu schieben. Aber wenn das auch auf uns zutrifft, dann kommt der Prophet Haggai auch zu uns und sagt, dass wir unsere Prioritäten in Ordnung bringen müssen. Erst das Königreich, dann der Rest. Die Menschen in Haggais Zeit dachten, das Moment für den Bau des Tempels sei noch nicht gekommen. Vielleicht denken wir manchmal auch so. Zeit für Gott und für Dinge für Gott zu tun, das muss eine Weile warten. Und seien wir ehrlich, es ist nicht immer einfach in unserer Welt, die Gemeinde zu bauen. Die Welt um uns interessiert sich oft nicht mehr für die christliche Botschaft. Wir erleben das auch als Siebenten-Tags-Adventisten. Es gibt wenig Interesse an dem, was wir zu sagen haben. Es scheint daher, dass die Zeit noch nicht gekommen ist, um uns voll und ganz der Sache Gottes zu widmen. Wenn sich das geistliche Klima ändert, dann ja, dann werden wir aktiv. Aber nein, sagt der Prophet Haggai auch zu uns. Die Zeit ist gekommen. Werde aktiv, geh ins Wald und hole Holz und baue meinen Tempel. Es bleibt unserer Vorstellungskraft überlassen, dies in unserer Situation und unserer Welt anno 2019 zu übersetzen. Aber in der Zeit von Haggai gab es ein fundamentales Problem, die Entmutigung. Wir können uns das vorstellen. Nach unserer Zeit der Begeisterung lässt diese Begeisterung oft nach. Diese Leute waren voll Glauben aus Babylon nach Juda zurückgekehrt. Sie hatten ihre Häuser in Babylon hinter sich gelassen. Sie müssen jetzt von vorne wieder anfangen. Und alles war enttäuschend. Auch die Ernte. Sie waren entmutigt. Kein Wunder, dass sie klagen. Und das Klagen hier kommt hauptsächlich von älteren Menschen, von denen, die als Jugendliche aus Juda weggeführt waren. Aber auch von ihren Kindern, die die Geschichte von ihren Eltern gehört haben. Sie erinnern sich an den Tempel Salomons. Das war ein wunderschönes Gebäude. Und sie sagen, so wird es nie wieder sein. Voller Nostalgie denken sie und reden sie über die unvergleichlich schönen Tempel, den Salomo gebaut hatte. Sicherlich, dieses Gebäude von Salomo war einzigartig. Es wurden 7 Jahre daran gebaut und es galt als das 8. Wunder der antiken Welt. Solomon hat einen Vertrag mit dem König von Tyrus gemacht. Zehntausende Männer würden in die Libanon geschickt, um das schönste Holz zu holen. Salomon hatte 70.000 Träger in den Bergen und 80.000 Steinmetze. Im Tempel wurden auch enorme Mengen Gold verarbeitet. Das Bild der majestuösen Tempels in Jerusalem befand sich noch immer auf der Netzhaut älterer Menschen. Und sie hatten ihre Kinder immer davon erzählt. Aber so wird es nie mehr sein. Was sie jetzt bauen, wird höchstens ein schwacher Abglanz dessen sein, was einmal war. Und dieser Gedanke war nicht sehr inspirierend. Wir Menschen wollen Dinge immer besser und schöner machen. Und nicht etwas, das sehr enttäuschend ist, wenn man es vergleicht mit was einmal war. Aber Gott kommt jetzt mit einer neuen Botschaft durch Haggai. Es ist kaum ein Monat später, wenn die Judäer der wieder angefangen haben zu bauen. Wir lesen im 2. Kapitel am 21. Tag des 7. Monats gab der Herr dem Propheten Haggai wieder eine Botschaft für den königlichen Befüllmächtigen, mächtigen Zerubabel, den obersten Priester Jeschua und den Überrest des Volkes. Der Prophet sollte zu ihnen sagen, wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war die Tempel damals? Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht? Es ist nichts verglichen mit dem, was früher herstund. Die Nachricht ist damit aber noch nicht zu Ende. Es kann sein, dass das Gebäude in erster Linie enttäuschend ist. Aber Gott sagt, ich bin noch nicht fertig. Ich lese einige Verse weiter. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk, Zerubabel, ans Werk, Jeschua, Sohn Josadak, du oberster Priester. Ans Werk, ihr Leute von Juda, ich stehe bei euch. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch. Habe keine Angst. Ich, der Herrscher der Welt, sage euch, es dauert nicht mehr lange. dann werde ich die Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer. Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganze Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Denn mir, dem Herr, gehört alles Silber und alles Gold. Der neue Tempel wird dann alten in Pracht weit übertreffen. Von dieser Stelle aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand schenken. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Die Menschen blicken oft nostalgisch in der Vergangenheit zurück. Das geschieht und auch bei uns, in unserer Freikirche. Besonders, aber nicht nur bei älteren Menschen. Viele reden über die guten alten Zeiten. Damals war das Leben doch viel besser. Damals konnten wir ruhig ins Bett gehen, ohne die Tür abzuschließen zu müssen. Damals gibt es eine enge Bindung in die Familien. Damals haben wir Dinge ja zusammen gemacht. Damals kannten wir alle unsere Nachbarn. Damals haben wir Brettspiele gespielt, anstatt dass alle auf ihre Smartphone herumgetippt haben. Damals hatten junge Leute noch Manieren und hatten die Leute noch Zeit für einander. Und denk an all die wunderbaren Dinge, die man früher gemacht hat. Denk an all die schönen historischen Gebäude. Denk an die Gemälde der alten Meister, an die Musik, die melodisch war und Menschen zur Ruhe bringen konnten. Und jetzt schau mal auf die hässlichen Gebäude an, die man heute oft baut. Schau mal auf die moderne Kunst, die nichts bedeutet, und die Musik, die das Ohr schädigt. Es ist merkenswert, wie selektiv wir die Dinge betrachten. Wir erinnern uns das Schöne, aber wir vergessen leicht, dass viele Dinge in der Vergangenheit nicht so schön waren oder überhaupt keinen Spaß machten. Ich muss nur an die kleinen Räuben in unserer Mühle denken. Ohne fließendes Wasser und ohne Elektrizität. Mit einer Außentoilette 50 Meter von der Außentür entfernt. Wir dürfen nicht vergessen, wie in der Zeit vor Penicillin eine leichte Lungenentzündung rasch zum Tod führen könnte und die Kindersterblichkeit auf ein Vielfalt höher war als heute. Früher, ja, das war auch die Zeit, als es keine sozialen Netze gab. Ja, das mag so sein, höre ich auch viele sagen. Aber im geistlichen Bereich war es doch immer viel besser. In der Vergangenheit waren die Kirchen überall noch voll. Auch Deutschland war eine christliche Nation. Man las die Bibel, betete für dem Essen. Es gab allgemeine christliche Werte, während wir jetzt in einer Zeit leben, in der es scheint, alles erlaubt ist. Ich höre solche Bemerkungen auch manchmal in unserer eigenen Gemeinde. In der Vergangenheit ging es in der Adventgemeinde doch viel besser. Die Leute damals, die wussten, was sie glauben sollten. In die Predigt ging es um etwas Konkretes. Die Prophezeiungen, die Zeichen der Zeit. In der Vergangenheit, ja, es gab Ordnung und Disziplin. Es gab keine Leute, die zusammenlebten, ohne verheiratet zu sein. Es gab keine Leute, die auch mal einmal ein Glas Wein tranken. Und alle Adventisten damals, ja, teilten aktiv ihres Glauben. Und sie waren viel großzügiger mit ihren Gaben an die Kirche als heute. Ja, ich muss sagen, einige Dinge waren früher besser als heute. Aber man muss vorsichtig sein mit zu viel Nostalgie, zu viel Sehnsucht nach der Vergangenheit. Ja, meine Heimat, die Niederlande, war ebenfalls ein christliches Land. Aber in die unterschiedlichen Kirchen herrschte nicht immer Einigkeit und Frieden. Es herrschte nicht immer Liebe füreinander. Es gab immer wieder Streitigkeiten und kirchliche Spaltungen und theologische Konflikte, oft über Kleinigkeiten. Es führte manchmal auch zu Kämpfen um Glauben und Kirche innerhalb von Familien. Und die Adventistische Freikirche, ja, wenn wir in die Vergangenheit schauen, sehen wir viele inspirierende Dinge. Eine kleine Gruppe von Menschen, zuerst tief enttäuscht, als Christus nicht erschien. Die kleine Gruppe ist in 200 Jahren zu einer Kirche von fast 20 Millionen Mitgliedern geworden. Und das ist nicht von alleine passiert. Es ist eine Geschichte mit viel Glauben, Opferbereitschaft und Engagement. Aber seien wir ehrlich, das Bild hat auch eine andere Seite. Auch in der Adventgemeinde gab es nicht immer nur Einheit und Frieden. In unserer Gemeinschaft gab es auch oft bittere Konflikte und Streit über Bibelinterpretationen. Es gab von Zeit zu Zeit auch Eifersucht zwischen Leitern. Während der Wahlen kam es in Gemeinden oft zu Schwierigkeiten. Über die Frage zum Beispiel, welche Musik zum Gottesdienst passt, gab es auch viel Streit und so weiter. Als die Menschen im Buch Haggai an den schönen Tempel Salomons dachten, hatten sie vergessen, wie es großenteils aus Slavenarbeit und Fremdarbeit bestand. Darüber hatten sie nicht nachgedacht. Und in ihren Erinnerungen war dieser Tempel noch viel größer, als es jemals in der Realität war. Wenn Adventisten manchmal sagen, dass wir in die Vergangenheit zurückkehren müssen, zu dem Geist und den Ideen unserer Pionieren, dann haben sie meistens ein nostalgisches, aber sehr fehlhaftes Bild der Vergangenheit. Und dann brauchen wir wieder ein Haggai, der aufsteht und uns sagt, denk nicht nur an die Vergangenheit, schau auch nach vorne. Haggai sagte, ja, dieser Tempel ist vielleicht nicht so schön, wie du in deiner Vorstellung haben möchtest. Aber am Ende wird alles gut sein, wenn du nur treu bist. Dann wird dieser Tempel wieder ein Zentrum der Anbetung für alle Nationen. Die Völker der Welt, sagt Haggai, bringen dann alle möglichen schönen Dinge mit. Aber was noch wichtiger ist, Gott sagt, dann werde ich für dich da sein und du wirst im Frieden leben. Wenn ich diese beiden Kapitel von Haggai lese, kann ich mich vorstellen, was der Prophet damals erlebt hat. Man brauchte einen Prophet, der an das Volk drängte, der das Volk drängte und darauf bestand, durchzuhalten, um nicht nur nostalgisch in die Vergangenheit zurückzusehen, sondern im Glauben und im Vertrauen in die Zukunft nachzuschauen. Und das ist auch die Botschaft für uns heute Morgen hier. Der Prophet Haggai sagt zu uns, es ist wichtig, dass ihr nicht nur eure eigenen schönen Häuser baut. Der Tempel, die Kirche braucht das Engagement von uns allen. Der Bau der Gemeinde ist nicht einfach, das wissen wir alle. Aber Haggai sagt, es ist Zeit, dass wir uns darauf wie nie zuvor konzentrieren. Vielleicht neigen einige auch hier heute Morgen dazu, hauptsächlich in die Vergangenheit zu schauen. Sie mögen ein ziemlich romantisiertes Bild der Vergangenheit in sich tragen, wobei vieles, was nicht so schön ist, leicht vergessen wird. Meine Botschaft heute Morgen lautet: Schau nach vorn und hab Vertrauen, weil Gott da ist. Und am Ende ist es auch für unsere Gemeinde das Ende besser als je zuvor. Wir können diese Botschaft auch auf uns persönlich anwenden. Unser Leben verläuft nicht immer reibungslos. Es gibt manchmal wichtige Dinge, die wir mit Begeisterung beginnen, aber dann verlieren wir die Begeisterung und sind nicht in der Lage, die Dinge wieder in Gang zu bringen. Oft sehen wir, dass Gott in den Hintergrund gedrängt wird, weil wir zu sehr mit unseren eigenen Dingen beschäftigt sind. Haggai sagt, nimm die Dinge wieder auf und hab Vertrauen und gib Gott den Platz, den er verdient in alles, was er tut. Er ist bei euch und wird euch nicht im Stich lassen. Liebe Leute hier im Stuttgart, denkt nicht immer mit Wehmut an die vermeintliche Güte alte Vergangenheit zurück, aber schaut mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft und vergesst nicht, dass Gott immer in eurer Nähe ist. Amen.